Vielen Dank für die Vorstellung. Ich würde jetzt mal nicht so schwere Themen angehen wollen, wie was ist Hochschulbildung und welchen Beitrag leisten wir dazu, sondern ich würde mal einfach ein bisschen erzählen, warum wir was machen. Vielleicht zunächst mal, ich selbst leite das HPI, aber ich bin auch Professor für Informatik mit den Schwerpunkten einmal Sicherheit und einmal, jetzt heißt das neuerdings Knowledge Management, also die Frage E-Learning, Teleteaching, da sind wir in Deutschland irgendwie mit einer großen Begriffsweite. Das HPI, Sie hatten gesagt eigenständig, es gibt einen Kooperationsvertrag mit der Uni, wird finanziert vom SAP-Gründer Hans-Jürg Plattner, ist damit, sag mal, ist eine gemeinnützige GmbH und ist intern organisiert, richtig wie Universitätsinstitut. Wir bieten Bachelor-, Master-, Doktorandenausbildung an. Wir haben es halt immer ein ganz klein bisschen schneller, dass wir da mit der Stiftung, wenn wir uns da einig sind, und mit Hasso Plattner im IT-Bereich bei solchen Innovationen sich einig zu sein, ist da nicht schwer. Es gibt ein zweites Hasso Plattner-Institut an der Stanford-Universität und das erklärt vielleicht, dass wir da auch Dinge sehen, die dort stattfinden. 250 Bachelor-Studenten, Master-Studenten, 200, eine große Zahl von Doktoranden, auch eine ganze Zahl, die hier in diesem Bereich E-Learning tätig sind. Hochkomplexe IT-Systeme, Doktorandenschule, dann dieses FutureSoc Lab, da konnten wir Firmen überzeugen, dass sie Rechner hinstellen, die wir gar nicht bezahlen können, um bestimmte Forschung machen zu können. Das ist geöffnet, wir laden da die akademische Community ein, zweimal im Jahr gibt es eine Ausschreibung, diese Rechner, 1000 Core-Rechner, Rechner mit 6 Terabyte Hauptspeicher kann man da nutzen und das hilft auch, dass wir da gut an Rechner rankommen. Wie alles anfing, Sie hatten Teletast erwähnt. Als das so vor 15 Jahren losging mit den Fragen, kann man Internet, kann man Web nutzen, auch für Bildungsaufgaben, sind natürlich die Informatikprofessoren typischerweise als Erste losgegangen, weil sie waren einerseits an der Technologie interessiert und an Entwicklung und ausprobieren Dinge. Auf der anderen Seite als Universitätsprofessoren mussten sie wollten Lehre machen und die Frage, wie man das verknüpfen kann, war die Frage und wer schon ein bisschen älter ist, erinnert sich, dass da massenweise Lernmanagementsysteme aus dem Boden sprossen. Das war auch nicht schwer, ob ich jetzt einen Handwerkerbetrieb irgendwie manage oder elektronische Lerninhalte, das ist ja das Verwaltungssystem ist ja das Gleiche, muss man nur anders anstreichen. Die Frage war, wo kommt denn Content her? Und die ganz Großen, damals hat man natürlich die Vorstellung, es muss dann interaktiv sein und alles sowas, das sind Sachen, die man mal nicht nebenbei baut. Das haben wir als Informatiker natürlich schnell gemerkt. Universitäten sind ja nun keine großen Unternehmungen, sondern sind immer eine relativ begrenzte Zahl von wissenschaftlichen Mitarbeitern, die dann versuchen. Das heißt, auf der anderen Seite bezahlen Unis nicht richtig, können nicht richtig bezahlen. Das heißt, auch für die Wirtschaft war es nun, IT-Wirtschaft nun kein lohnendes Ziel, da ganz tolle interaktive E-Learning-Angebote auf den Markt zu bringen. Also haben wir gesagt, was müssen wir denn sowieso machen, Vorlesung, und kann man irgendwie versuchen, mal eine vollständige Abbildung des Vorlesungsgeschehens irgendwie übers Internet zugänglich machen. Herausgekommen ist unser Koffer hier, unser Teletask-Koffer, jetzt, ich weiß nicht, schon in der fünften Generation, mit der festen Überzeugung, dass einfach eine Videokamera nicht reicht. Das reicht vielleicht in Geisteswissenschaften, wo es dann wirklich auf das gesprochene Wort ankommt, aber in den technischen Wissenschaften, da ist das, was eigentlich gezeigt wird, oft viel wichtiger, als was der Vorlesende, als das Gesicht des Vorlesenden. Also haben wir da hier so eine Einteilung, wir zwei Ströme, wir nehmen einerseits die Kamera. Wir haben auch experimentiert, ohne die Kamera auf den Lehrenden zu halten. Ach, das hat nicht richtig funktioniert. Das ist so ein bisschen wie dieses PowerPoint, kann man ja besprechen und dann plötzlich aus dem Off passiert dann dort was. Also das hilft schon, wenn ein Stück Spannung zu erzeugen, wenn man da jemanden sieht, wobei mich das in Ergebnissen schon verwundert hat, denn als Vortragender hat man, glaube ich, in 5 Minuten alle Gesten, alle Gesichtsverzerrungen, die man im Laufe der 90 Minuten macht, schon einmal gezeigt. Also ist der Neuigkeitswert dann gar nicht so groß. Aber es ist so ein bisschen was, eine Spannung, die den Lernenden, der ja jetzt am Bildschirm sitzt, der ja nicht mehr sitzen muss, mit dem Fahrrad gekommen ist, hier sitzen muss und auch nicht schnell wegrennen kann, in ganz dringenden Fällen macht man das, aber oft verbunden mit Rot werden und alle gucken. Also bleibt man dann sitzen, selbst wenn man nicht mehr voll zuhört, zu Hause den Rechner zuzuklappen oder wo immer man das guckt. Das ist sowas von einfach. Also das ist die Schwierigkeit. So, also wir haben das dann aufgenommen. Hier, das ist nochmal so ein Bild. Das ist idiotensicher, sage ich mal, mit 3 Knöpfen. Start, Pause, Stopp. Und dann kriegt man solche Dinge. Der Koffer kann auch direkt streamen. Also damit haben wir dann einfach diese gesamten Vorlesungen aufgezeichnet. ist ein Portal entstanden mit inzwischen sehr vielen Vorlesungen. Einfach mal, die standen da und haben gesehen, dass die Studenten natürlich das gerne nutzen. Haben dann, als dann die Podcasts aufkamen, das natürlich nochmal umgerechnet, weil 90 Minuten Vorlesung mal auf so einem kleinen iPad vielleicht doch nicht sich anguckt, haben das also eingeteilt in Sinnzusammenhänge und jetzt kommt die disziplinäre Forschung ins Spiel. Dabei hat uns natürlich interessiert, das automatisch zu machen, also einen Mensch schneiden lassen, der weiß, wann ein Sinnzusammenhang Ende ist und wann man die nächste Häppchen nehmen kann. Die Frage war, kann ich das semantisch automatisch rauskriegen, wann ein Sinnzusammenhang zu Ende ist, ich einen Schnitt mache und dann den nächsten Abschnitt der Vorlesung nehme. Wir sind dann YouTube eingeladen, haben dann über die verschiedenen Kanäle das gemacht. Das ist hier mal so eine kleine Statistik, also 4.500 Vorlesungen, alle Konferenzen, die bei uns stattfinden. Frau Bremer kann man dort sehen. Also stattfinden, sind einfach aufgezeichnet. Ich sage ein bisschen doof, kostet nichts und steht frei im Internet jedem zur Verfügung. Bei Tagungen ist es oft leichter, dann den Leuten eine DVD zu geben, wo die ganzen Recordings drauf sind, als ein Proceeding zu machen. Da muss man dann den Texten hinterlaufen, das muss redigiert werden und all sowas. Sind dann auch einer der ersten gewesen außerhalb des englischsprachigen Raums, die auf iTunes eingeladen waren. Das ist auch stark nachgefragt. Hier, wenn Sie die Downloads sehen, also das ist pro Woche unermesslich, frage ich mich manchmal, wer das alles sieht und guckt, denn bei uns ist das alles ganz technisches IT, das ist auch nicht Wirtschaftsinformatik, wo drüber geredet wird, sondern so richtig Technologie. Ich sage manchmal im Spaß, früher in meinem Alter musste man sich vor der Prüfung noch ein Buch unter das Kopfkissen legen. Heute mit dem iPad ist das viel bequemer und da kann auch viel mehr vorher draufgeladen werden. Und wahrscheinlich hilft es genauso viel wie das Buch, was man da unter dem Kopfkissen hat. 2011 war sogar fast 1% der Downloads von iTunes EU-Material vom HPI. Einfach, es hat uns irgendwie keine Mühe gemacht, das Material bereitzustellen. Wenn man jetzt Teleteaching macht, braucht man natürlich auch diese interkontinentale Verbindung. Auch das haben wir seit 10 Jahren mit der Technischen Universität Peking, wo eine Vorlesung immer übertragen wird nach China. Und ich bin dann immer zweite Woche April zu den Prüfungen dort, habe also über die letzten 10 Jahre die Entwicklung in China gesehen. Nee, das ist falsch hier. So, ich sehe dann immer diese Campus ohne Baum und Strauch und Gästehaus, keiner sprach Englisch und heute auf dem Campushotel im 16. Stock und 2.500 Bäume auf dem Campus, Erwachsene. Die sind nicht gewachsen, die sind irgendwie erwachsen herangetragen worden. Also das ist erstaunlich, der rostliche Berg von Fahrrädern ist weg. Die Kollegen erzählen mir, dass sie sich gebrauchte Autos kaufen. Also das ist dort sehr entwickelt. Hier ein ganz kleiner Ausschnitt in die semantische Forschung, also das ist halt auch jetzt Forschungsthema. Die Frage ist, wie kann ich jetzt diese 90 Minuten, also suchen in Texten, das kann man heute nicht. Google zeigt, dass es ganz gut ist. Gibt noch so kleine Fehler, dass die Semantik oft nicht so ganz hinhaut. Aber das geht sehr schön schnell und auch relativ in Ergebnissen toll. Suchen in Videos ist eine große Herausforderung für die gesamte Informatik. Und die Frage ist, arbeiten viele Leute dran, wie kann ich, also suchen nach Videos ist wieder ganz einfach. Das ist ja Suche nach Text, nach dem Titel des Videos. Aber innerhalb des Videos bestimmte Szene, bestimmten Kontext zu finden. Und da haben wir natürlich gesagt, gut, das machen wir auch und wir machen das speziell für unsere Vorlesungsaufzeichnung. Das ist natürlich ein bisschen einfacher als in einem Hollywood-Film, wo dann die Schnitte und dunkel und der Mörder springt von hinten ganz mit großer Geschwindigkeit heran. Ist das hier natürlich hier eine relativ ruhige Geschichte und suchen dann zum Beispiel in diesem Video Text. Also hier, was ist Text heraus? Wir nehmen die Sprache, machen Spracherkennung und erstellen damit einen Index, der mir zeigt, in einem Film an dieser Stelle wird über das Wort gesprochen. Da muss man natürlich noch ein bisschen säubern, dass das, manchmal erwähnt man es im Beispielkontext, manchmal spricht man länger drüber, dass man also erkennt, wann sind die Stellen, wo länger drüber gesprochen wird. Dann haben wir so ein multimediales Skript. Die Studenten, da muss man sich anmelden bei dem Teletask-Portal, können das Video beschriften. Also können sich in bestimmten Zeitpunkten, in einem beliebigen Zeitpunkt ihre Notizen machen, wie wir das früher kennen, von irgendwelchen Papierskripten. Und dann haben sie hier unten auf der Zeitleiste so Punkte, sodass sie später ganz leicht dann auch wieder diese Beschriftung finden können. Die können privat sein, die können für einen Freundeskreis offen sein, die können weiter sein. So, also mit dieser schon mehrjährigen Beschäftigung, mit dem E-Learning, kam plötzlich dieses MOOC-Phänomen. Übrigens habe ich mich sehr lange bemüht, dieses komische Wort MOOC, was auch jemand, der nicht involviert ist, auch gar nicht aussprechen kann, aus dem deutschen Sprachgebrauch rauszuhalten. Einfach zu sagen, das ist ein interaktiver Online-Kurs oder irgendwie sowas. Nein, das wollten die Journalisten nicht. Es musste MOOC sein und lange haben sie dann von MOOCs geredet. Also wie das so ist, jetzt hat man halt sich damit abgefunden. Wir haben also gesehen, was dort passierte mit dem Sebastian-Thron-Kurs und dieses Geschichte da mit der amerikanischen Botschaft verwundert natürlich insofern nicht, als er sich ja, als der Erfolg war, sofort selbstständig gemacht hat, nämlich mit dem Headhunter-Gedanken. Such aus dem Kurs raus die Leute, die toll sind, und dann biete diese Daten interessierten Firmen an, die nach Nachwuchs suchen oder anderes. Wir haben dieses MOOC-Phänomen, glaube ich, insofern durch diese lange Beschäftigung bestanden, weil jetzt plötzlich etwas überwunden wurde, was eigentlich diese großen Erwartungen an E-Learning nie erfüllt hat. Dieses E-Learning ist eine verdammt einsame Geschichte zu Hause. Ich sitze da und es ist so sehr leicht, das Video, sei es noch so toll, abzuschalten. Ich stehe auf, hole mir was zu trinken, Freundin ruft an, bin weg. Und Sie wissen, dass beim Buch, wenn man zweimal versucht hat, irgendwie zu lesen, nicht reingekommen ist, gestört wurde, das dritte Mal wird dann arg schwer, dieses Buch nochmal in die Hand zu nehmen. Das ist natürlich hier dann irgendwie ganz anders. Und durch diesen MOOCs, durch diese Kopplung mit den sozialen Medien, entsteht plötzlich zumindest mal virtuell so ein Gemeinschaftsgefühl. Wir haben dann angefangen, jetzt als Informatiker natürlich irgendwie gesagt, also die Software, das Plattform zu bauen, das ist ja die Hälfte des Interesses unsererseits, haben also eine eigene Plattform gebaut, beziehungsweise eine Plattform umgebaut, MOOC-fähig gemacht und haben auch ein bisschen nicht verstanden, warum in dieser großen Diskussion, die natürlich dann in Amerika immer hype-mäßig ist, einfache Plattformanbieter, Courseras, plötzlich mit tollen Unis im gleichen Atemzug genannt wird. Der Lieferant vom Putzmittel in der Universität wird doch auch nicht auf der Ebene mit der Universität genannt. Ich mache es mal ein bisschen drastisch. Also die Frage, eigentlich ist dort etwas noch nicht so richtig austariert, denn es ist doch eigentlich ein Angebot der Universität, die ihren Namen, die ihre Darstellung damit eigentlich befördern will und nicht jetzt, sag mal, irgendwie Geschäft zu erzeugen. Da haben wir auch drüber gesprochen mit dem Stifterverband, da ist, glaube ich, in Deutschland das auch noch nicht so ganz hundertprozentig überlegt gewesen, diese Geschichten da. Also wir haben da angefangen, jetzt mal, habe ich vorhin gesagt, HPI ist schnell. Plattner lebt große Teil des Jahres in Palo Alto, Stanford-Universität ist dort im Hochschulrat. Und irgendwie, wir haben angefangen mit dem MOOCs, haben angefangen, uns da die Plattform rauszusuchen. Und ich hatte so gedacht, wir fangen 2013 an, haben das dann schön umgebaut, dass das alles ordentlich ist. Kriege ich also, glaube ich, Ende Mai, Anfang Juni einen Anruf aus Kalifornien von Plattner. Ja, ich war gerade jetzt bei Kuratoriumssitzung Stanford-Universität. War der Google-Chef, da war der Microsoft-Chef, Facebook-Chef, alle haben wir zusammengesessen. Und das ist ja jetzt Universität 3.0. Ich dachte, was ist Universität 3.0? Na ja, sagt er, Universität 1.0, das sind die griechischen Philosophen unterm Baum mit ihren Jüngern. Universität 2.0, das ist die Universität rund um die Bibliothek, also gedrucktes Buch und wie wir das heute so kennen. Und jetzt rund um den Globus und rund ums Internet, das ist Universität 3.0. Das ist natürlich dann die amerikanische Begeisterung, dann insbesondere in Kalifornien, wenn solche neuen Dinge kommen, die dann auch sehr stark die Mediendarstellung beeinflusst hat in den USA. Weil für mich etwas auch unverständlich, dieses MOOC immer mit Universität ganz fest miteinander verknüpft wird. Dabei, also es wurde immer sofort gefragt, ersetzt das die Universität? Dieses 3.0 sagt es ja auch. Dabei ist die Frage, ob das nun wirklich was für Universitäten ist oder ob das nicht ein viel breiteres Phänomen ist. Und die Zahlen bei uns, die Zahlen, die auch Sie gezeigt haben, belegen das ein bisschen, dass es eigentlich ein Angebot ist für dieses lebenslange Lernen, was ja immer dringender wird, weil wir länger leben. Es war jetzt neulich wieder, wenn das klappt, morgen irgendwie wieder früher Rente kriegen. Die Beamten können Sie nicht aussparen. Langes Leben und die Berufstätigkeit fordert gerade bei uns in den technischen Fächern auch ein ständiges Dranbleiben, jedenfalls wenn man da inhaltlich ist. Und da liefern MOOC etwas Schönes. Also hier ganz kurz bei uns die Zahlen. Wir haben immer IT-Stoff. Wir haben also jetzt auch nicht gedacht, wie können wir das einbauen in unsere Universität, sondern wir haben gesagt, kommt hier als Pioniere, das, was wir den Studenten hier lernen, Ausschnitte daraus, können wir da auch mal als MOOC anbieten. Kommt ein bisschen davon, dass wir relativ begrenzt nur Studenten nehmen, viel mehr Anmeldungen haben und insofern manchmal den Vorwurf kriegen, irgendwie exklusiv abgeschlossen sein. Deswegen habe ich gesagt, kommt, wir beweisen, hier ist nichts abgeschlossen, sondern es ist alles ganz offen, sogar in einer viel weiteren Weise, als das Universitäten sonst sind. Was ganz interessant ist, also die Kurse haben alle so 10.000 Teilnehmer, Englisch, Deutsch, gemischt, Informatik, ganz advanced Dinge, beziehungsweise ganz einfach. Wir haben eine relativ große Anzahl, die wirklich am Ende jetzt über dieses Jahr oder dieses anderthalb Jahr am Ende ankommt, 16,5%. Wir haben mal geguckt, wer ist denn aktiv? Da gibt es ja dieses Einschreibungseffekt und aktiv sagen wir, wer wenigstens einen Post geschrieben hat oder wenigstens eine Hausaufgabe gemacht hat. Selbst das ist zu wenig, wenigstens eine Hausaufgabe gemacht hat. Und wenn wir die aktiven Benutzer angucken, dann kommen wir sogar auf über 50% mit den Teilnehmern. 1 Million Selbsttests pro Kurs, mehr als 90.000, ca. 100.000 eingereichte Hausaufgaben, 3.000 Forumsbeiträge, das sind Dinge. Was ist das Geheimnis, was ich glaube, das Geheimnis ist? Wir hatten früher die Idee, E-Learning-Material stellt es ins Netz, damit jeder an dem Ort, wo er gerade ist und wo er gerade Zeit hat, sich befassen kann. Nee, die MOOCs sagen was anderes. Die sagen, nein, nicht jeder, wann er will, sondern nächsten Montag geht's los. Dann kommt dieses Häppchen oder dieses Thema. Das heißt, es werden die Lerner zu einem Thema synchronisiert. In unserem Teletask, da laufen auch Hunderttausende rum. Nur da kämpft jeder mit irgendeinem anderen Stoff und hat in dem Sinne keinen Gesprächspartner. Maximal uns, die wir den entsprechenden Professor oder die entsprechenden, der das aufgenommen hat, der dann eine E-Mail kriegt und gefragt wird. Aber der Effekt im normalen Hörsaal ist ja auch nicht, dass jeder mit jeder Frage zum Professor rennt. Sondern die größere Menge der Kommunikation findet ja untereinander zwischen den Studenten im Vorfeld, in Nachbereitung statt. Und dann nur besonders auffällige Studenten oder besonders schwierige Fragen werden an den Professor herangetragen. Also diese Synchronisation bietet die Chance, dann durch die Verkopplung mit dem sozialen Medium dort wieder sowas wie so eine Lerngemeinschaft entstehen zu lassen. Natürlich nur virtuell, also insofern kann das nie das physikalische Geschehen schlagen. Aber es gibt eben Situationen, wo man dieses physikalische Gemeinschaft nicht herstellen kann. Die Lerninhalten werden nicht einfach nur hingestellt, sondern es werden auch noch diese Selbsttests oder Quizzes angeboten, dass man also überprüfen kann, ob man das, was man gesehen hat, verstanden hat. Und es wird auch irgendwas, das ist ganz beliebt bei uns, dieser Lernerfolgsmesser. Man sammelt nämlich Punkte, also für dieses, wie viel Prozent man richtig gemacht hat bei den Selbsttests, wie viel man bei den Hausaufgaben richtig gemacht hat, dann wird das irgendwie so erfasst in so einer schönen Tabelle. Und das wird sehr, sehr oft angeklickt von den Leuten. Wo stehe ich denn jetzt in dieser Tabelle? Man ist nicht mehr einsam oder hat das Gefühl, nicht mehr einsam zu sein. Das ist, glaube ich, das, was die Leute ein Stück länger am Computer hält als in den traditionellen E-Learning-Angeboten. Da sitze ich alleine und da sind eigentlich nur ganz starke Typen, autodidaktisch begabte Typen, die dann irgendwie von A bis Z da sich so ein Video angucken. Das ist in der Zahl der Lerner, weiß man ja, autodidaktisch, das ist irgendwie nicht die große Menge. Nur hier bin ich eben nicht mehr allein. Ich habe das Gefühl, nicht mehr allein zu sein und durch diese Interaktion mit anderen über das Forum entsteht so ein Eindruck. Also ich werde nicht mehr nur an das Lerngeschehen am Computer gebunden, indem ich das Video angucke, sondern da ist jetzt ein Post, eine interessante Frage gestellt worden. Wer reagiert denn darauf und wie wird darauf reagiert? Also wir beobachten, dass die ganzen Spezialfälle, die früher im Lehrbuch waren, in Tiefe in diesem Forum diskutiert werden. Da gibt es welche, die sagen, hier, ich weiß ja noch viel mehr, als dort gesagt wurde. Warum ist denn das nicht erwähnt worden? Und dann sagen die anderen, Mensch, was bedeutet denn das jetzt? Sag doch du mal Bescheid. Und jetzt ist klar, warum man eine Masse braucht, die daran teilnehmen. Wenn man da, sag mal, 20 Leute hat und dann ist so ein Forumseintrag, na, dann kommt die Antwort halbe Woche später. Da brauche ich also nicht davor sitzen zu bleiben und zu gucken, was passiert. Wenn da irgendwie 10.000 oder 50.000 Leute da sind, könnte sicher sein, dass die Antwort oder eine Antwort innerhalb einer Minute kommt. Also ich sitze noch da und warte jetzt, und jetzt kommt sofort die nächste Frage. Also die große Zahl führt dazu, dass in diesem Forum wirklich was los ist, was mich jetzt hier festhält. Wie das bei Facebook die jungen Leute ihre Zeit verschwenden, weil sie da irgendwie ständig sehen müssen und gucken müssen, was passiert da. Weil auch ständig was passiert. Hat man hier das als Nutzen fürs Lernen eingeführt. So sieht das bei uns aus. Das ist mal hier eine Woche. Dieses erste System, jetzt ab dem kommenden Jahr haben wir ein vollständig selbst entwickeltes, modulareres System, ist umgebautes Canvas-Plattform, die eigentlich so ein Lernmanagement, aber für viele, viele parallele kleine Klassen ausgerichtet waren, nicht für eine große Klasse. Das haben wir also ziemlich umgebaut. Hier sind in einer Woche die verschiedenen Angebote. Da gibt es also hier diese Lernvideos. Da benutzen wir natürlich unser Teletast. Hier übrigens ein Feature aus Teletast mit einer Analytik der Lerne. Sie können hier über der Zeitleiste eine zweite Leiste haben. Und wenn Sie da mit der Maus raufgehen, sehen Sie, welche Folie wird in diesem Zeitabschnitt besprochen. Das ist aber nicht, weil die Folien dem System bekannt wären, sondern es wird Schrift erkannt und als Schrift reproduziert, sodass man hier irgendwie sehr schnell sich orientieren kann, was in diesen einzelnen, obwohl es Häppchen sind, das ist ja keine 90 Minuten mehr, das sind irgendwie 5 oder 10 Minuten, man dann noch schnell kann. Dann nach den Vorlesungen gibt es dann diese Selbsttests, wo man Multiple Choice oder bei Informatik kann man ganz gut, also es muss sich abtesten lassen und automatisch sofort bewertet werden können. In der Informatik kann man da auch manchmal irgendwelche Wegfolgen oder Buchstabenfolgen nehmen, um herauszukriegen, ob jemand was verstanden hat. Dann gibt es zusätzliches Lesematerial, das wird relativ stark genutzt. Und dann gibt es am Ende der Woche eine Hausaufgabe. Und die Hausaufgabe, da muss man dann innerhalb einer Stunde wenigstens 50% der Punkte machen. Der Kurs geht 6 Wochen lang, um dann am Ende an der Klausur, einer Abschlussklausur teilnehmen zu können. Die geht dann halt 2 Stunden und fasst dann alles zusammen. Die Hausaufgabe bezieht sich immer auf dieses Wochengeschehen. Diese 6 Wochen haben wir deshalb gesagt, diese amerikanischen MOOCs sind ja sehr oft auch nach einem Semesterschema gerichtet. Wenn ich jetzt sehe, dass ich hier nebenbei sowas machen soll, dann ist ein Vierteljahr verdammt lange Zeit. Ein Kurs Grundlagen Internet, da kam dann, als der zu Ende war, irgendwann mal meine Sekretärin rein und sagt, ach, jetzt bin ich keine Strohwitwe mehr. Sag ich, wieso denn das? Ihr Mann ist Administrator. Ja, der hat an Ihrem Kurs teilgenommen. Das heißt, es sind doch 6 bis 8 Stunden, die Leute dann hier sich damit befassen müssen, in beiden Richtungen, um da durchzukommen. Die 6 Wochen war also so ein Kompromiss. Man braucht eine gewisse Zeit, damit sich diese Community, die virtuelle, bilden kann. Die Leute kennen sich ja dann zumindest im Namen, wie das auch bei Facebook dann ist, selbst wenn man die persönlich nicht kennt. Auf der anderen Seite sollte es nicht zu lang sein. Und da war die 6 Wochen irgendwie, was sich auch bewährt hat, ein ganz guter Erfolg mit diesem Zertifikat. Die Frage, was ist es denn wert, habe ich hier nochmal. Also das sind diese 6 Wochen. Jede Woche hatte also diese Folge, wie ich da gezeigt habe, von Vorlesungsschnipsel, Selbsttest, Vorlesung, so 10, 15 solche Häppchen mit Lernmaterial, Lesematerial und Hausaufgabe. Und am Ende kann man dann, hier sind das, was in der einzelnen Woche passiert, diese Hausaufgaben machen und wenn wir dort erfolgreich teilgenommen haben, ein Zertifikat. Frage ist dann immer, was ist Zertifikat, was sind das für Kreditpunkte? Auch die Frage finde ich in den Diskussionen merkwürdig und die kommt dadurch, dass man eben irgendwie 1:1 denkt, das ist ein Universitätsgeschehen. Ich muss mir immer klar sein, ich kenne nur die E-Mail-Adresse dieses Teilnehmers, der da seine Hausaufgaben und seine Klausur gemacht hat. Ob hinter dieser E-Mail-Adresse irgendwie die ganze Fußballmannschaft sitzt, ob da der große Bruder sitzt, was immer. Wir haben es erreicht, dass die Leute irgendwie sich nicht Donald Duck nennen. Weil wie gesagt, wir stellen das Zeugnis genau auf den Anmeldenamen aus. Also das hat dazu geführt, dass die Leute haben uns auch geholfen. 90% dieser 100.000 geben an Angaben zur Berufstätigkeit, wie lange sie alt sind. Also in Abständen haben wir immer so Felder eingerichtet. Und wir bitten immer darum, wenn ihr helft uns mit diesen Informationen, dann können wir irgendwie den Kurs genauer bauen oder wir können es genauer auf einstellen. Ich hätte gedacht, dass 50% da ihre Daten angeben, 90%, die da angeben und deswegen sind dann natürlich in der ganz gute Auswertung mehr. Ich sage, so ein Zertifikat zeigt mir was anderes. Wenn jetzt bei uns jemand sich bewirbt, dann kommt der natürlich mit seinem Universitätszeugnis und dann blättern mir auf dem Tisch irgendwelche Microsoft-Zertifikate oder irgendwelche Oracle Hinweise, meinetwegen Führerschein, gut, da weiß man, dass es was gilt. Von diesen Dingen weiß ich gar nicht genau, was es bedeutet. Aber ich weiß, der hat sich irgendwie mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Richtigen beschäftigt. Er hat sich über das, was man normal erwartet, hinaus mit sowas beschäftigt. Und das gibt mir dann halt irgendwie ein gutes Gefühl, dass wenn ich 2 Bewerber habe und der eine hat da irgendwie mehrere solche Dinge gemacht und der andere nicht, dass ich dann mal denke, das könnte vielleicht besser passen als der andere. Hier die Themenvielfalt ist natürlich irgendwie sehr eingeschränkt von außen betrachtet. Das ist das, was bei uns im IT Systems Engineering, so heißt der Studiengang, gelehrt wird. Wir haben als erstes angefangen, als der Plattner da so begeistert anrief, habe ich gesagt, Mensch, toll, wir bereiten das gerade vor, wollen Sie nicht direkt den ersten Kurs machen? Nun, der also Plattner gibt eine Vorlesung im Institut, die geht dann von montags um 9 bis freitags um 5 hintereinander weg, also weil er ja irgendwie nur selten da ist. Von diesen Aufzeichnungen dieser Vorlesung haben wir dann diese Häppchen gebaut, haben das gemacht. Er selber hat sich dann ins Forum eingeschaltet und war dann nicht mehr vom Computer wegzukriegen, hat dann mit der ganzen Welt diskutiert. Waren also dann, große Werbemöglichkeiten hatten wir ja nicht, 15.000 eingeschriebene Teilnehmer, über 2.000 haben Zertifikat gemacht. Das war Englisch und das war diese In-Memory-Technologie, die bei uns am Institut entwickelt wurde und die jetzt SAP so einen schönen Aktienkursaufstieg beschert hat. Das ist dieses HANA, wer das gehört hat, das ist so eine In-Memory-Datenbank. Das ist also so eine Technik, die sehr innovative Anteile geben. Jetzt haben wir gesagt, gut, jetzt sind wir aber in Deutschland, also versuchen wir ja auch mal einen deutschen MOOC zu machen, wo natürlich irgendwie sich die Zahl der Leute einreicht und haben gesagt, das nächste, auch aus einer Vorlesung, das habe ich dann gemacht, Internet Working, also wie das Internet funktioniert. Da hat man dann auch über 10.000 eingeschriebene Teilnehmer. Und so geht das so ein bisschen weiter. Sie sehen, da sind mal irgendwelche ganz Hightech-Themen, Semantic Web-Technologie, dann wieder auch in Deutsch mit Grundlagen, Datenbanken, Webtechnologie, im Moment sind gerade die Klausurwoche für die Business-Prozess-Modellierung. Das war das Angebot, das hatte ich, glaube ich, hier schon gezeigt, sorry. Hier mal so ein bisschen die Erfolgsrate. Und was interessant ist, die gelben sind die weiblichen. Außer den ganz jungen Leuten, wir in der Informatik gucken nämlich immer deshalb auf Frauen, weil es die bei uns nicht gibt. Also es sind auch in der Anmeldung Statistik, ich glaube so 20%, also ja. Aber wenn Sie dann sehen, es wird halt mit einer größeren Erfolgsrate gemacht und das hat uns auch erstaunt. Also wenn 50- bis 60-Jährige, ich sag mal ein bisschen doof, sich das antun, dann wollen die auch am Ende ein Zertifikat haben. Die können nicht mehr einfach mit ihrer Zeit so frei umgehen. Das heißt, die Erfolgsrate hier in diesen Gruppen, in diesen Altersgruppen, ist deutlich höher als bei den jungen Leuten. Da ist es halt ein Stück Fun und ein Stück Abwechslung und ich gucke mal, was da ist. Also das war interessant für uns. Und das zeigt, oder wir schließen daraus, dass auch das eben eher sogar was für Weiterbildung ist, als dass es in irgendeiner Weise als ein Universitätsersatz taugen würde. Hier auch ganz interessant mal bereinigt, Sie haben ja ein weltweites Publikum. Trotzdem sind die Nutzungszeiten die gleichen, also jeweils auf die lokale Zeit gemessen, dass da schon über den ganzen Tag geguckt wird, aber am frühen Abend wird das typischerweise gemacht. Montag als Höchsttag mit höchster Nutzung liegt daran, da müssen die Hausaufgaben abgegeben werden. Und wie das so immer ist, wir haben zwar ursprünglich gesagt, wir machen das Sonntagabend, aber dann gab es Protest, ich habe das Sonntag nicht geschafft. Es wird dann in der letzten Minute gemacht, wie man das so sich halt vorstellt, nicht? Und durchschnittlich zusammenhängende Zeit 23 Minuten. Auch das ist interessant. Da sitzt man nicht 2 Stunden, sondern immer mal wieder so in, die Videos sind so 5 bis 10 Minuten, ja? Also das können maximal 2 Videos sein, 2 Lerneinheiten. Eine Woche hat 10 bis 15 solche Videos. Also das war lehrreich. Hier mal mit den Ländern, gut, das ist jetzt nicht verwunderlich. Bei deutschen Kursen ist immerhin 13% von den 10.000 nicht aus Deutschland. Da ist man erstaunt, in welchen Ländern Deutsch gesprochen wird, wenn man sich das anguckt. Bei den Englischen ist natürlich dann die typische Verteilung, wo USA sehr groß ist. Am Anfang war auch Indien sehr stark, aber es ist doch jetzt hier bei der längerfristigen Betrachtung das gewesen. Hier mal noch so ein paar Bilderchen. Also seit 2012, dieser erste Kurs von Hasso Plattner, anders als die amerikanischen, mit einer relativ hohen aktiven Zahl von Teilnehmern und einer relativ hohen Abschlusszahl. Dort ist man ja oft so bei 1%, hier sind wir so bei 15%. Kann natürlich daran liegen, dass wir jetzt auch keinen Kurs machen über Storytelling, sondern über SQL oder Informatik oder irgendwelche, ich sag mal, ein bisschen harten Themen, wo die Leute, wenn sie sich schon damit befassen, dann vielleicht auch ganz anders motiviert sind, sich damit zu befassen. Das ist, hatte ich vorhin schon mal gezeigt, die Folge. Wenn es läuft, man kann nur die Wochen aufmachen, die da sind. Und wenn der Kurs abgelaufen ist, dann wird das Material ins Archivmodus gesetzt, gibt es ein Vermerk drauf. Das Forum funktioniert übrigens immer, es wird noch diskutiert, aber der große Speed ist raus. Während des Kurses, wenn da 10.000 Leute diskutieren, da ist Dampf im Kessel. Also wir haben das immer mit einem Teaching-Team, einem Professor, der dann diese Videos macht, aber der kann das gar nicht alleine, mit seinen Assistenten, die dann helfen, auch diese Selbsttests zu machen, die Hausaufgaben zu konzipieren und das Forum zu betreuen. Und das ist dann schon aufregend. Es vermittelt sich einem auch so eine gewisse Gewalt der Masse, wenn man da, ich sage es mal ein bisschen als Teaching-Team dagegen den Rest der Welt steht. Was wir erleben, ich hatte es neulich schon mal gesagt, der Umgangston im Englischen, wir können ja nur beides vergleichen, ist sehr viel höflicher, sehr viel freundlicher als der Umgangston im Deutschen. Was ich schade finde, die Leute kriegen das geschenkt. Hier, die das bauen, die werden nicht dafür bezahlt, dass sie es machen, die machen das alle aus Engagement. Und wenn dann irgendwie so ruppig nachgefragt wird, ich weiß ja besser, was ist das für ein Schluss, da sagt man auch dem einen oder anderen, musst ja nicht hier mitmachen. Hier mit den Teletasks können wir natürlich nutzen, mit dem Videoplayer hatte ich schon erzählt. Hier die Kommunikation mit den Teilnehmern, da gibt es immer mal Announcements. Hier sind mal diese Multiple-Choice-Fragen, dann zu den einzelnen Videos, wo ich dann anklicken kann. Die neue Plattform, die ich schon erwähnt hatte, dass die ab kommenden Jahr ist, bietet mehr Möglichkeiten, mit diesen spielerischen Elementen zu arbeiten. Diese Selbsttest-Quiz, da kommt das Spielerische auf, was dann unter dem Thema Gamification genannt wird. Wir gucken sehr genau, was passiert in dem Online-Spielbereich. Was ist denn das, was die Leute dort glücklich macht? Das sind ja andere Features, als das, wenn man physikalisch sitzt, zusammen im Raum und miteinander spielt. Und die Frage ist, kann man nicht diese Elemente auch einbauen und nutzen, um solche Lernthemen voranzubringen? Hier sind diese Diskussionsforen, die Leute können sich auch einen individuellen virtuellen Raum einrichten, dass einer einlädt, wer will mit mir zu diesem Thema enger diskutieren, dass das nicht mehr im Publikum, der unter den 10.000 stattfindet. Man kann das zu bestimmten Themen bieten. Hier sehen Sie mal so ein bisschen, da gibt es irgendwie die Semantikgruppe aus Ungarn, Hessen. Wir haben das auch ein bisschen angeregt, dass die Leute sich in solchen Gruppen finden, weil die Frage ist, kann ich nicht irgendwie einen Link bauen aus der virtuellen Welt in die reale Welt? Mit 10.000 Leuten verteilt auf die Welt geht das nicht, aber irgendwie die 14 hier in Hessen oder ich weiß nicht, die 35 bei SAP, die könnten ja mal sagen, Mensch, ihr seid alle daran interessiert, lasst uns doch Freitagabend mal einen Kaffee trinken an dem und dem Ort. Das ist übrigens an einigen Stellen auch passiert, die Leute können sich privat Nachrichten senden und das hatte ich hier genannt, das ist das, was wir abfragen, also wo wir die Leute einladen. Ich sage abfragen nicht, die können auch mitmachen, wenn sie uns da die Angaben nicht nennen. Pflichtangabe ist eigentlich diese E-Mail-Adresse, sonst kann das ja die Zuordnung sein. Wir fragen so ein bisschen nach dem Hintergrund im IT-Bereich, wir fragen nach dem Abschluss, wir fragen nach der Zahl der Jahre, die jemand berufstätig ist. Und die Leute helfen uns wirklich da mit ihren Angaben. Und hier sehen Sie mal diese Lernfortschrittsgeschichte, also was man in jeder Woche hier an Punkten gesammelt hat beim Selbsttest und wie viele. Selbsttest kann man immer wiederholen. Ja, und das wird irgendwie kumuliert. Hausaufgabe kann ich nur einmal abgeben. Und für dieses Zeugnis dann eben auch nur dieses einmal. Neue Plattform hatte ich erwähnt, diesen Punkt, der interessiert uns jetzt wieder forschungsmäßig besonders. Kann ich spielerische Elemente aus dem Online-Spielebereich irgendwie geschickt ins E-Learning-Business übertragen, um dort Motivation zu schaffen? Ziel ist, Problem ist, die Leute am Rechner zu halten. Hier ist das irgendwie leicht, nicht? Rauszugehen ist schwer, muss man bei so und so viel Verteilung bitten. Zu Hause ist das so einfach, nicht mehr hinzugucken oder einen Rechner zuzumachen, das ist ein Punkt. Eins war interessant, das liegt natürlich auch wieder an dem Namen Hasso Plattner, der da begeistert nicht nur bei uns erzählt hat, sondern auch bei SAP, hat also gesagt, Mensch, warum macht eine Firma nicht sowas? Und dann sind die mal sehr schnell gewesen, haben gesagt, gut, das ist eigentlich eine tolle Idee. Da gibt es ja um die SAP-Produkte, die ja oft auch sehr komplex sind, eine ganze Gruppe von Entwicklern, die bestimmte Techniken, also die nicht zu SAP gehören, wo die Frage ist, wie können die Techniken lernen für neueste Produkte oder hier zum Beispiel bei mobilen Systemen. Und da haben die Kurse gemacht. Wir haben da gesagt, ihr könnt unsere Plattform nutzen, müsst nur mithelfen, dass die irgendwie schön vorangeht. Haben jetzt mir zur Freude, vielleicht nicht ganz einfallsreich, das Open SAP genannt und bieten Kurse an, haben aus dem Schlag, aus dem Stand so 30.000, zwischen 30.000 und 40.000 Mitwirkende. Hier das HANA ist diese neue In-Memory-Datenbank zu Cloud-Lösungen. Dann gab es einen Kurs zur mobilen Programmierung. Und das ist doch etwas, was sehr gutiert wird. Also die Leute müssen das, die kriegen es nicht bezahlt, sie nutzen das. Also das finde ich schon interessant und ich glaube, dieses E-Learning-Material stand ja auch vorher immer schon da. Man hätte es ja vorher auch schon übers Netz machen können. Aber da braucht vielleicht der Mensch dann wieder diesen Anstoß, da geht's los und so viele machen mit und du kannst da auch mitmachen, was diesen MOOC-Geschichte voranbringt. So, das war so ein bisschen der Überblick über das, was bei uns passiert. Wir haben uns bisher noch nie so richtig um X und C und sowas geschert. Wäre mir sehr recht, wenn wir dann schon irgendwie versuchen, diese verschiedenen Angebote dann wieder zusammenzuhalten und nicht uns zu fraktionieren, das ist das Richtige und das ist die wahre Lehre, sondern irgendwie, ich glaube, uns eint alle die Frage, kann man jetzt Technologie, kann man Internet nutzen, um das Lernen zu befördern? Dankeschön.